Medienmartini, der Podcast über Menschen, Medien und das, was dazwischen passiert. Hier wird geschüttelt und gerührt mit Thomas Gierling.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem Medienmartini. Ihr wisst, das ist der Podcast, wo es über Menschen in und aus den Medien geht. Und ich freue mich sehr, heute in Folge 3 jemanden an meiner Seite zu haben, der mit euch den Medienmartini genießt. Denn heute wird ordentlich musikalisch, aber auch entertainmentmäßig geschüttelt und gerührt, was das Zeug hält. Er ist seit über 30 Jahren im Geschäft. Musik ist sein Leben, aber auch in der Moderation fühlt er sich sehr, sehr wohl. Und ich freue mich, dass er heute Zeit gefunden hat, zu uns in den Medienmartini zu kommen. The one and only Patrick Lindner.
Ja, Prost.
Cheers. Cheers. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
Freue mich, Tom. Vielen Dank für die Einladung.
Danke für deine Zeit. Wir genießen ja heute schon etwas Sommerliches, den Martini Fiero, meine Lieben.
Habe ich noch nie getrunken.
Siehst du, ich habe dich heute überrascht.
Ja.
Weil ich dachte, ihr seid ja gerne mit Peter, mit deinem Mann, auch in der Sonne oder auch auf dem Schiff unterwegs.
Sehr gerne.
Und daher einfach mal was Sommerliches zu den kalten Jahreszeiten.
Ja, das tut mir gut.
Martini Fiero mit einem Schuss Gin, Eiswürfel und ein bisschen Blutorange. Und das schaut nicht nur toll aus, sondern schmeckt auch gut.
Schmeckt super.
Patrick, mein Lieber, vielen Dank, dass du da bist. Du hast die Zeit gefunden. Und ich habe schon vorhin gesagt, du bist seit so vielen Jahren im Geschäft. Bis heute bist du einer der beliebtesten Schlager-Musiksänger im deutschsprachigen Raum. Und von Grand Prix der Volksmusik, wo ja eigentlich alles begann, bis hin zu sehr vielen TV-Shows, zu extrem vielen auch Genres, die du ausprobiert hast musikalisch, bist du heute nach wie vor medial stärker denn je, vielleicht sogar unterwegs, auf verschiedenen anderen Plattformen auch. Und sag mal für dich so im Allgemeinen gesprochen, nach 30 Jahren, wie fühlt es sich an, immer noch musikalisch da zu sein und neue Songs zu performen oder auch alte Songs zu performen?
Ja, es ist natürlich wirklich wunderbar. Ich finde es grandios, dass man so viele Jahre sich in diesem Geschäft eben halten kann. Ich glaube, das ist auch nicht so selbstverständlich. Im Moment ist es so, dass ich mir manchmal denke, Mensch, jetzt gehörst schon irgendwie zum Fossil irgendwo.
Oh nee, auf gar keinen Fall.
Ja, du, ich bin jetzt im 38. Jahr, das müssen Sie sich mal vorstellen. Es ist wirklich unglaublich. Aber ich bin wirklich auch sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin immer noch mit einer riesengroßen Freude dabei. Eigentlich heute mehr wie je zuvor. Denn ich habe heute einfach nicht mehr so diesen Druck und dieses, du musst jetzt irgendwie da bestehen, das ist alles so ein bisschen weggefallen. Ich gehe heute auf die Bühne und es ist alles so befreiend für mich. Und ja, es ist so ein bisschen irgendwie dieses Selbstwertgefühl ist unheimlich gestiegen in all den Jahrzehnten. Früher hat man ja immer so Angst gehabt, dass man irgendwie was verkehrt macht, dass man nicht genug ist, dass man irgendwie, ja, dass man einfach nicht gut genug ist. Ja? Und das, muss ich sagen, ist heute alles weg.
Ja.
Ich gehe eben, wie gesagt, ganz befreit auf die Bühne und natürlich immer noch so ein bisschen mit so einem Lampenfieber in der Magengrube. Ich glaube aber, das gehört dazu.
Das wollte ich gerade fragen, das gehört dazu,
oder? Das gehört dazu. Das ist für mich immer so der Respekt dem Publikum gegenüber.
Mhm. Ne?
Also ich habe es auch oft erlebt, dass du dachtest, naja, der geht da ein bisschen salopper damit um, der eine oder andere Kollege, Kollegin, die dann dachten, naja, das schüttel ich mal so links aus dem Ärmel. Und das ging meistens dann daneben, muss ich sagen.
Ja. Ja, wie du sagst, es gehört wahrscheinlich dazu und es ist ja auch der Respekt vor der Bühne und vor dem Publikum, den man ja damit auch mit sich bringt
auf jeden Fall.
Ne?
Ja, also so geht's mir seit Jahrzehnten, muss ich sagen, ja.
Das ist schön. Und du strahlst es ja auch aus. Und wenn man deine Fans hört, wenn man Leserstimmen von deinen Fans liest, Kommentare auf deinen Accounts, das, was dich auszeichnet seit vielen Jahren, ist natürlich auch wirklich deine Authentizität. Ja, du bist immer authentisch, du bist einfach du. Und ich glaube, das ist das, was du dir beibehalten hast über die Jahre. Ist das denn manchmal in dieser Welt des Entertainments schwierig gewesen, sich immer selbst treu zu bleiben?
Ja gut, das war nicht immer so ganz einfach, muss ich sagen. Gerade so in der Anfangszeit, ich kann mich gut daran erinnern, ich habe ja von Anfang an damals mit Irma Holder und Jean Frankfurter gearbeitet. Also zwei, die in diesem Business einfach wahnsinnig erfolgreich waren. Irma Holder für die Texte, Jean Frankfurter für die Komposition und auch für die Produktion. Also er war zu der Zeit, als ich damals anfing, war er schon einer der herausragendsten Produzenten überhaupt. Und ja, also ich wollte immer den Schlager vertreten. Schlager war so mein Ding. Und dann haben wir also 88 angefangen, so die ersten Sachen zu produzieren. Und es war eben auch noch Schlager, sag ich mal. Und 89 begann dann mein erster Plattenvertrag bei Dino damals, ein kleineres Label in der Nähe von Frankfurt in Königstein. Und ja, und irgendwann sagte eben Jean Frankfurter zu mir, du, ich habe eine neue Nummer geschrieben für dich und die habe ich bereits beim Grand Prix der Volksmusik eingereicht.
Du wusstest das gar nicht, dass er das schon eingereicht hatte?
Und ich hatte ach, mir gedacht, ich guckte ihn an und dachte mir, was? Wieso denn da? Da will ich doch eigentlich gar nicht hin. Na? Ja, aber so begann dann eben dieser ganze Werdegang. Und natürlich war mir später dann ganz klar, das war also absolut der richtige Weg. Er hatte damals die kleine Tür zum Paradies für mich geschrieben. Also es war quasi der Titel, der mir dann den Durchbruch auch brachte ins Musikbusiness hinein. Ich belegte damals dann eben bei der Endausscheidung den zweiten Platz mit einem Punktunterschied zum ersten Platz. Und das war natürlich schon ein Riesensprungbrett damals ins Musikgeschäft, wie gesagt. Und trotzdem war es für mich irgendwie komisch, weil ich wollte ja eigentlich Schlager machen, ne? Und war dann eben beim volkstümlichen Schlager
gelandet. Das waren ja Riesenunterschiede damals und heute auch. Vielleicht heute nicht mehr so sehr, oder?
Nur aber es war wirklich so, dass also so Anfang der 90er Jahre dieser volkstümliche Schlager absolut gehypt war. Also das war wirklich für mich damals eben wirklich so der richtige Einstieg. Ich hatte die Möglichkeit, ein Millionenpublikum zu erreichen. Und ja, und habe mich dann sehr schnell damit angefreundet und war dann plötzlich in diesem Metier quasi wirklich sehr, sehr erfolgreich.
Aber ich stelle mir das schon auch für einen selbst, diese Umstellung ja auch nicht so einfach vor, wenn man von heute auf morgen, wie du gerade gesagt hast, vor einem Millionenpublikum performt und auf einmal kennt die ganze Dachregion, Minimum, Deutschland, Österreich, Schweiz, den Namen und das Gesicht von einem. Wie geht man damit um?
Ja gut, also das ist natürlich etwas gewesen, wo ich anfangs wirklich also so ein bisschen Angst davor hatte. Ne? Aber auf der anderen Seite war es ja auch wieder richtig schön. Also das ist ja genau das, was man sich ja eigentlich immer erträumte oder wo man gesagt hat, ja da möchte ich ja eigentlich hin. Dass es dann so schnell passierte, das war mir natürlich eben auch in dem Moment natürlich bewusst, aber es hat mich so ein bisschen überfahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Wichtigste für mich war damals, dass ich mir dachte, beobachte dich jetzt selbst. Du sollst dich jetzt nicht allzu sehr verändern. Ja, und das habe ich Gott sei Dank geschafft. Ich glaube aber auch aus meinem Naturell heraus, weil das überhaupt jetzt nicht mir entsprochen hätte, wenn ich jetzt da irgendwie überheblich geworden wäre oder irgendwie den Kopf verloren hätte. Also das war quasi schon automatisch, war mir das schon irgendwie eingegeben. Gott sei Dank.
Gott sei Dank, du sagst es. Gott sei Dank.
Das, glaube ich auch, war ein wichtiger Punkt, auch in den ganzen Anfangsjahren, dass ich einfach irgendwie so viele Sympathien beim Publikum dann auch hatte. Ja.
Ist es denn im Nachhinein, wenn man das jetzt nochmal Revue passieren lässt oder auch damals, bist du froh, dass es nicht der erste Platz wurde? Hätte sich in deiner Karriere vielleicht dann, oder hätten sich die Dinge anders entwickelt, auch vom Image her? Weil beim zweiten Platz warst du vielleicht ein bisschen freier, weil du nicht den Titel mitgenommen hast? Gab es da Unterschiede?
Gut, ich habe mir damals gar keine großen Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das auch bis heute nicht, weil ich war mit diesem zweiten Platz unglaublich toll bedient. Dadurch, dass der erste Platz ja ein instrumentales Stück war, war ich fürs Publikum vokal gesehen auch eine Nummer eins geworden. Ja? Und so hat sich das Ganze auch angefühlt, muss ich sagen. Also ich wurde hofiert, ich wurde getragen, ich wurde wirklich umschwärmt, wie wenn ich den ersten Platz gehabt hätte. Und deswegen, also für mich stellte sich so die Frage niemals. Na, und ich hatte auch mit diesem wunderbaren zweiten Platz ja nicht gerechnet.
Weil das so plötzlich
deswegen
kam,
war das für mich also vollkommen ausreichend. Und damit bin ich also quasi gestartet hinein in dieses musikalische Neuland für mich. Und ja, das hat Riesenfreude gemacht.
Bis heute dürfen wir dich ja auch musikalisch immer wieder bewundern. Die Zeiten verändern sich, die Sendungen verändern sich. Ich komme gleich darauf noch zu sprechen, mein Lieber, zum Thema Sendungen. Aber wir bleiben noch ein bisschen beim Anfang deiner Karriere, denn eigentlich bist du gelernter Koch im Bayerischen Hof. Wenn man aus München kommt, kennt man selbstverständlich den Bayerischen Hof. Ansonsten ist es eine Empfehlung, auch heute noch in den Bayerischen Hof mal zu gehen. Und was mich immer interessiert hat, und ich glaube, dass auch viele Fans sich das gefragt haben, wie kommt man denn auf den Namen Patrick Lindner? Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Eingemachte, weil gebürtig bist du ja eigentlich Friedrich Günther Raab. Und Patrick Lindner ist ja dein neuer Name, darf man das, oder Künstlername natürlich.
Ja, ja.
Wie kam das, Patrick? Wie entwickelt man so einen Namen? Wie entsteht sowas?
Ja, das war natürlich damals so, dass man irgendwie dachte, man braucht einen Künstlernamen. Jeder hat einen Künstlernamen, also fast alle hatten Künstlernamen. Und ich dachte mir, naja, Friedrich Raab, das ist jetzt nicht unbedingt passend. Ich war damals dann mit einer Mitarbeiterin von der Ariola damals irgendwie unterwegs und sie sagte, du, ich hätte da noch einen Namen in der Schublade, zumindest mal den Vornamen Patrick, würde dir der gefallen? Sag ich, ja, der würde, glaube ich, ganz gut zu mir passen.
Das finde ich total interessant.
Dann war quasi der Vorname schon mal entstanden. Dann ging es noch irgendwie um den Nachnamen. Und das ist ja gar nicht so einfach, wenn man sich jetzt wirklich vornimmt, eine andere Namensidentität anzunehmen. Ja, und irgendwie ist dann der Lindner entstanden, weil wir irgendwie im Biergarten saßen und da irgendwelche
Lindner entsteht der Lindner, so. Weil du unter der Linde saß. Nein.
Plötzlich war dann eben dieser Name Patrick Lindner entstanden. Und dann war es für mich schon erst ein bisschen komisch, eben diese neue Namensidentität eben anzunehmen. Nur das ging dann eigentlich relativ schnell auch im Zuge dessen, dass alles wirklich so von 0 auf 100 ging. Selbst meine Mutter hat mich dann von diesem Moment an immer nur noch mit Patrick angesprochen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie hat die Familie, deine Eltern, die Mama, die ja auch sehr nahe stand, wie ist sie damit umgegangen, also dass sie auf einmal Patrick sagt?
Meine Mutter hat mich dann immer nur noch Patrick genannt und die fand das, glaube ich, auch irgendwie ganz toll. Ja. Und ja, irgendwo bist du halt dabei gewesen, dass du gesagt hast, naja, also auch ein Udo Jürgens hatte einen Künstlernamen. Also es war damals
auch ein Udo Jürgens heißt gar nicht Udo Jürgens.
Nein.
Oh. Wer ist denn da noch so in der Künstlernamen?
Das wissen wir, oder? Dass der Udo ja Bockelmann hieß.
Ach so, okay.
Und Bockelmann ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie
so
sehr fördernd dann für die medialen Geschichten. Nein, also ich kenne kaum jemanden, der im Entertainment oder im Musikbusiness ist, der eben seinen bürgerlichen Namen hat.
Meinst du, das wäre oder ist das heute anders? So, Helene Fischer, hätte die sich irgendwie mal anders... Heißt die überhaupt Helene Fischer? Das ist ja das Nächste.
Ja, Helene Fischer ist auch ein Künstlername.
Genau. Ja, Andrea Berg. Ja.
Andrea Berg.
Weiß ich gar nicht, ist ein Künstlername?
Bei Andrea weiß ich es jetzt gar nicht genau. Ja.
Wir haben jetzt schon so im Nähkästchen.
Aber ich glaube auch, also man kann das ja heute alles googeln und nachlesen, also das ist ja überhaupt kein Thema. Nee, aber ja, wenn man sich da mal wirklich damit beschäftigt, wird man merken, dass es nur einen ganz kleinen Prozentsatz gibt an Leuten, die wirklich also ihren quasi in Anführungsstrichen echten Namen damit ins Künstlerische hineingenommen haben. So wie jetzt Kerstin Ott. Ich glaube, die heißt einfach Kerstin Ott.
Ja.
Ja, ich glaube schon, aber ganz viele tragen da ihre Künstlernamen.
Und würdest du das, also heute, wenn man das jetzt eben heute vorspult in der heutigen Zeit oder Musikbusiness, meinst du, das würde man immer noch so machen oder machen das Schlagerstars noch so? Oder
ja,
Newcomer?
Gut, ich glaube, das ist nach wie vor noch so, vielleicht nicht mehr so stark, wie es früher war, so in den 70er, 80er, 90er Jahren. Ich bin ja dann später sehr viel mit Stefan Raab zusammen gewesen, ne? Und dachte mir, ja schau, jetzt ist der Name Raab doch sehr populär und sehr bekannt geworden.
Das war auch mein
vielleicht
erster
Gedanke.
Vielleicht
hättest du dabei bleiben sollen.
Genau,
ne?
Ob da nicht irgendwie doch irgendeine Familienzugehörigkeit
aber entstand. Gut, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Damals, er hat mich sehr oft eingeladen zu TV Total. Und ja, das war ganz witzig. Er hat dann für uns ein Lied geschrieben, wir sind die Raab-Brüderlein und. Das war dann bei ihm auf dem Album und wir hatten wirklich eine Riesengaudi.
Mhm.
Und so kam dann eben mein bürgerlicher Name wieder irgendwie.
Also du hast es auch nie versucht zu verstecken, oder, den Namen? Du bist damit sehr offen umgegangen, dass das
ja,
ein Künstlername
ist. Ja, zu verstecken, das haben natürlich sehr viele gewusst. Ich kam zu Stefan Raab in die Sendung, weil an einem Sonntag lief Melodien für Millionen oder so mit Dieter Thomas Heck und Dieter, wie er halt so in seiner Art war, meine Damen und Herren, und jetzt kommt Friedrich Günther Raab zu Ihnen. Also den Namen werden Sie vielleicht jetzt nicht so kennen, aber Sie kennen ihn natürlich unter seinem Künstlernamen. Hier ist Patrick Lindner. So, ja, und das war dann bei TV Total eben der Anlass.
Ach, das glaube ich.
Zu sagen, hey, der heißt der Arab, ja. Und das hat den Stefan dann irgendwie dazu gebracht, dass gleich nach dem Sonntag, am Montag, einen Tag später, ja, kam dann eben die Sache, wo Stefan Raab das aufgegriffen hatte und sagte dann zu mir, Friedrich, wenn du das jetzt gerade siehst, ich lade dich nächste Woche ein in meine Sendung. Und so kam dann eben das erste Zusammentreffen mit Stefan Raab.
Gut, dass ihr denselben Familiennamen tragt.
Ja,
siehst du?
Ja.
Hat was Positives.
So hat sich das dann auch so ergeben, ja, dass wir wirklich einige Male dann zusammen in seiner Sendung Riesengaudi hatten. Ja.
Mittlerweile hörst du ja auf Patrick und Friedrich wahrscheinlich dann, oder? Wenn jetzt Peter, dein Mann, wenn er mal so wirklich zusammen mal diskutiert zu Hause, sagt er Patrick oder Friedrich zu dir?
Der sagt nur Patrick zu mir.
Nur Patrick, ja. Oder? Von Anfang an. Und im Freundeskreis aber auch.
Mhm.
Oder gibt es noch jemanden, der Friedrich sagt?
Nee, also eigentlich da, in der Hinsicht bin ich voll und ganz irgendwie in meinen künstlerischen Namen eingetaucht, ja.
Das ist gut, denn, mein lieber Patrick, du hast ja 30 Alben veröffentlicht, wenn meine Recherche jetzt die Wahrheit ausspuckt.
Du wirst lachen, Tom, ich weiß es selber nicht ganz genau.
Also ich fand's
früher
enorm.
Hat man ja immer irgendwie doch jedes Jahr ein neues Album rausgebracht, später hat man das dann so also ein bisschen reduziert, aber es kam dann natürlich immer wieder irgendwelche Best-ofs dazu oder Weihnachts-CDs oder Platten eben. Aber es kommt schon hin. Also ich sage jetzt mal zwischen 30 und 40, ja.
Wow. Und gibt es ein Album, was dir all die Jahre immer wieder in Erinnerung geblieben ist, weil du gesagt hast, für dich, das ist dein Herzensprojekt. Wahrscheinlich ist jedes Album natürlich ein Herzensprojekt, aber gibt es ein ganz persönliches Album oder Song, der dich immer wieder an dich oder an deine Karriere zurückerinnert?
Ja gut, ich meine, so wie du vorhin schon gesagt hast, hat sich ja musikalisch immer irgendwie doch was verändert. Ich bin ja dann später wieder total zum Schlager zurückgekehrt. Und ja, dennoch gab es natürlich jetzt aus der Anfangszeit eben auch ein Album, das mir ganz großen Erfolg gebracht hat und was mir immer noch wahnsinnig gut in Erinnerung ist, das sind die kleinen Dinge des Lebens. Ein Album, das damals auch unglaublich erfolgreich war. Virgin Records hat mich damals von meiner ersten Plattenfirma quasi herausgekauft. Wir hatten da irgendwie gleich zu Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Plattenfirma, die mir ja damals schon einen 5-Jahres-Vertrag gegeben hatten. Und dann hat mich der Udo Lange, quasi der Chef damals von Virgin Records, der hat mich dann da rausgekauft. Und die erste Produktion, die wir dann gemeinsam machten bei Virgin, war dann eben die kleinen Dinge des Lebens. Und die hat sich also fantastisch verkauft.
Das und war bis heute, ein Riesenerfolg. Wenn du den Song performst, dann, ich durfte ja ein paar Mal schon mit dabei sein, die Leute feiern es. Sie wollen ja auch die Songs von damals von dir hören. Das ist so, ne?
Das ist
heute
nämlich,
noch mehr denn je wahrscheinlich.
Das ist nämlich genau der Punkt, wo ich auch manchmal denke, Mensch, dieser Titel, der hat quasi, ja, der war generationsübergreifend jetzt schon. Und das macht mich ganz besonders stolz auch und auch sehr glücklich, wenn du einen Song im Repertoire hast, der quasi so viele Jahrzehnte überdauert hat. Und wo du merkst, wenn du diesen Titel auf der Bühne bringst, dass die Menschen den immer noch so wahnsinnig gut finden und toll finden und auch, wie du sagst, feiern. Und auch die jüngere Generation, ne, da gleich irgendwie mitsingt und dabei ist. Und das ist schon schön. Und das ist eben ein Song, der geschrieben wurde textlich eben von Irma Holder, die also fabelhafte Texte geschrieben hat für Howard Carpendale, für Andrea Berg damals, für die Kastelrutter Spatzen, auch sehr, sehr erfolgreich zur volkstümlichen Zeit damals.
Und das ist natürlich auch nicht ein Name, Kastelrutter Spatzen.
Aber eben wie Songs, eben Hello Again, vorher schon unheimlich viele Hits für Howard. Und dann eben auch zum Beispiel Du hast mich tausendmal belogen von Andrea Berg. Also Songs, die einfach jeder kennt heute. Ja. Die hat alle eben Irma damals getextet. Und das war eben fabelhaft. Und die kleinen Dinge des Lebens, das war auch eben so ein Text, der wirklich so beeindruckend ist bis heute, weil er etwas beschreibt, wo du denkst, du hast ein kleines Lied. Ja, was aber so eine unglaubliche Aussagekraft hat, die bis heute so wertvoll ist und auch bei den Menschen unglaublich toll ankommt, das hatte sie einfach drauf, das muss man ehrlich sagen.
Ja. Und was macht es mit dir auf der Bühne, wenn du siehst, dass die Leute diesen oder auch andere Titel mitsingen und ihn wirklich genauso fühlen wie du? Was geht denn dir vor, wenn du das dann ja von der Bühne aus siehst im Publikum?
Ja, das ist natürlich etwas Wunderbares. Ich glaube, das freut jeden Künstler auf der Bühne, wenn er merkt, dass das Publikum einfach mitgeht. Dass man irgendwo, wie man so schön sagt, getragen wird. Mhm. Ja? Mhm. Dann macht es natürlich noch mehr Spaß. Das ist ganz logisch, ja.
Wie findest du, hat sich denn die Branche verändert? Wenn du hast gesagt, Virgin damals hat dich rausgekauft aus dem anderen Plattenvertrag. Heutzutage läuft es ja mit den Streaming-Anbietern und Spotify, Apple etc. Ja, alles ein wenig anders. Wie ist es denn heutzutage, wenn man einen Plattenvertrag hat? Geht man zu einer Plattenfirma? Kommen die auf einen immer noch zu? Oder geht man in einen Pitch? Wie funktioniert das, Patrick, heutzutage?
Gut, ich denke mal, dass es schon wirklich zu heute große Unterschiede gibt. Auch in dem, dass alles sehr schnelllebig geworden ist. Dass man heute nicht mehr irgendwo so den langen Atem hat, wo man sagt, okay, die eine oder andere Single hat nicht funktioniert. Da halten wir aber dran fest, da bauen wir drauf auf. Und früher war es halt einfach so, dass wenn man irgendwie dann bei einer Plattenfirma war, bei einer Company, die eben auch wirklich so eine Major Company war, wie jetzt eben Ariola früher, ja, dann hat man, wenn man dort unter Vertrag war, hat man an den Künstler geglaubt. Da hat man auch wirklich dran gearbeitet. Da hat man Unterstützer gehabt, dann ist man gefördert worden. Das war einfach eine große Unterstützung und auch eine große Beachtung auch von der Firma her, ja, die einem da gegeben wurde. Das alles, glaube ich, fehlt heute sehr. Ja, da sind keine Leute mehr, die jetzt wirklich sagen, okay, an den Künstler glauben wir, Ich habe manchmal den Eindruck, wenn es einfach, man entdeckt jemanden, wo man denkt, oh, das ist aber super, das kommt auch ganz gut an, ja, dann wird der Künstler unter Vertrag genommen, dann funktioniert eine Sache mal nicht so und schon wird er fallen gelassen, ja. Also das ist eben das Schwierige heute bei vielen Newcomern, dass da keine, da wird nicht mehr wirklich drum gekämpft, da wird nicht mehr dran gearbeitet, da wird nicht dran festgehalten. Das ist das Problem.
Ja, ich glaube, genau wie du sagst, das ist das Problem, weil der Medienwandel und natürlich auch die Schnelllebigkeit ganz schnell diesen Erfolg ja immer sehen wollen. Wahrscheinlich auch, wenn man das auch mit TikTok, kann ich mir vorstellen, oder auch mit Streaming, dass man ganz schnell auch alles messbar ja gemacht hat. Man sieht ja sofort, wie hoch sind die Streaming-Zahlen, wie oft wurde der Song gespielt, kommt er in die Charts oder nicht, wie werden die Tickets verkauft. Das ist ja alles viel, viel schnelllebiger in der heutigen Zeit. Und ich glaube, wie du sagst, das ist natürlich etwas, was man auch als Künstler vielleicht auch wissen muss, wenn man sich in das Geschäft heutzutage oder wenn man sich darauf einlässt, dann weiß man ganz genau, hey, es gibt vielleicht eine Chance, maximal zwei, und dann ist gut.
Ja, das ist leider Gottes so. Mhm. Ich meine, es war früher alles schon nicht einfach, ja, da irgendwie Fuß zu fassen. Und dennoch bekam man in vielerlei Hinsicht dann eher eine Hilfestellung. Man hat sehr viel lernen dürfen. Das ist den jungen Künstlern heute auch fast nicht mehr gegeben. Obwohl sich natürlich da auch die Zeit sehr verändert hat in dem Sinne, dass man halt wirklich damals, wenn ich jetzt nur an die Fernsehshows denke, da musstest du natürlich schon einiges vorweisen können, ja. Und habe ich mir sehr vieles eben auch von gestandenen Kolleginnen und Kollegen sehr viel abgeschaut. Aber du musstest halt einfach viel mehr können als heute vielleicht, ja. Mhm. Nicht nur eben einen Titel performen, sondern du musstest schon irgendwie in den Fernsehshows oftmals auch mit Ballett arbeiten. Du musstest also sämtliche Dinge irgendwie dir aneignen. Ansonsten hast du da einfach nicht stattgefunden.
Das Gesamtpaket musste einfach stimmen, wahrscheinlich.
Du musstest dich da schon hinarbeiten. Mhm. Ja, das ist ja heute oftmals so nicht mehr der Fall, dass man sagt, naja gut, du gehst heute in eine Show, dann performst du deinen Titel. Und das war's dann halt, ne?
Wie ist das denn heutzutage? Es gibt ja ganz große Shows in angenommen im ARD, ZDF, ja, die, an denen kommt man ja nicht vorbei. Das ist ja heutzutage der Reichweitenmagnet vom Kollegen Silbereisen, Stefan Ross, etc. etc. Giovanni Zarella. Mhm. So, und du kennst sie alle, weil du bist ja auch regelmäßig dort zu Gast. Mhm. Ist das heutzutage so der Entry Point auch für Newcomer, aber auch natürlich für die bestehende Karriere, um die Fans immer wieder neu zu erreichen und auch die Reichweite zu halten oder neu zu generieren? Oder sagst du, das ist ein nettes Beiwerk, aber die eigentliche Reichweite und Karriere heutzutage läuft über Auftritte, läuft über den eigenen Instagram-Account, den ich selber steuern kann? Wie siehst du diesen Mix, Patrick? Den neuen Shows von heute und damals.
Gut, also ich sage jetzt mal, es ist heute noch genauso wie damals. Radio und Fernsehen sind einfach wahnsinnig wichtig. Ja, lernen tust du dann das Laufen mehr auf der Bühne. Ich hatte das große Glück, dass ich also wirklich mit großartigen Leuten damals auf Tournee auch unterwegs war, mit großem Orchester auch. Man hat damals noch Live-Orchester gehabt, die einen begleitet haben. Also da habe ich richtig das Laufen gelernt. Und der Unterschied zu heute ist halt, obwohl diese Medien wahnsinnig wichtig sind für eben junge Künstler auch, ist, dass es halt fast nichts mehr gibt. Es gibt halt kaum mehr ein Podium. Ja. Mhm. Und so wie du es gesagt hast, es sind jetzt die Sonntagmittagssendungen, Vormittagssendungen noch, die wir haben, immer wieder Sonntags- oder Fernsehgarten und die großen Shows, da ist jetzt Florian Silbereisen mit seinen Sendungen ist er schon irgendwie an der Spitze, kann man sagen. Ja, dann absolut. Ist Giovanni natürlich auch auf dem Gegenprogramm die Nummer eins, aber mehr gibt's dann nicht. Und früher, wenn ich mich dran erinnere, hat's halt Unterhaltungssendungen mehrmals in der Woche gegeben. Ja. Ja?
Auch Radiointerviews wahrscheinlich, oder? Und die Reichweite vom Radio.
Da warst du zu Gast in sämtlichen Radioformaten. Dann, wenn du irgendwas Neues rausgebracht hast, dann hast du eine Senderreise gemacht. Ne? Dann bist du von Sender zu Sender bist du unterwegs gewesen. Oftmals 2 Wochen am Stück. Ja, dann gab es Live-Interviews. Dann hast du dich natürlich bei deinem Publikum mal wieder irgendwie auch vorstellen können oder melden können. Du hast die ganzen Rundfunkredakteure hast du noch persönlich gekannt. Das gibt's heute alles gar nicht.
Unvorstellbar eigentlich, wie sich das alles so schnell dann doch geändert
ja,
hat.
Ja, das ist ein bisschen zu vergleichen, wie aus der alten Zeit jetzt noch, wo man gesagt hat, ja, es kommt jetzt dann eine neue Geschichte, es wird jetzt dann CDs geben, ja, statt der Langspielplatte. Da hat man damals dann gesagt, ach Gott, bis sich das durchsetzt, ja, ob wir das überhaupt erleben werden. Das ging schneller, als wir alle dachten.
Ja.
Ne? Und so schnell und immer schneller gibt es heute die Veränderungen in dieser medialen Welt, ja, wo ich heute sagen kann oder sagen darf, ich bin so glücklich und dankbar, dass ich noch wirklich so das letzte Stück dieser wirklich großartigen alten Showzeit erleben durfte. Und ich kann sagen, ich habe wirklich mit allen großen Leuten zusammengearbeitet. Ich hatte sie, zum größten Teil alle in meinen Fernsehshows zu Gast.
Da kommen wir gleich noch zu sprechen, mein lieber Patrick.
Und das hat
waren
mich
einige.
Das hat mich natürlich auch geprägt und ja, das sind auch Dinge, die man natürlich bis in die heutige Zeit eben auch irgendwie mit reinnehmen kann.
Absolut.
In das, was man heute dem Publikum auf der Bühne eben auch präsentiert.
Ich sage nur, Wetten, dass auch dort warst du ja einmal zu Gast.
Ich war einmal da,
Mit bei Thomas.
Mit den Spice Girls.
Siehst du allein schon das, da beneiden dich Millionen von Menschen.
Ja, es war wirklich super. Also.
Gibt's so heute ja gar nicht mehr. Wobei, ja gut, kommt ja jetzt wieder zurück als Comeback mit Tom und Bill Kaulitz.
Ja gut, aber ich muss sagen, auch das wird nicht mehr so sein, wie es früher war. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, also für mich war Thomas Gottschalk immer eine Lichtgestalt, was das betrifft.
Absolut.
Und es war ja auch seine Erfolgssendung, die keiner so machen konnte wie er, wie wir es ja ein paar Mal erlebt haben.
Wenn so neue Formate entstehen, jetzt angenommen Wetten, dass, um ein Beispiel zu bleiben mit Tom und Bill, wenn die jetzt anfragen würden, wie gehst du da vor? Oder auch mit deinem Mann, mit Peter, er ist ja auch dein Manager und Berater, engster Freund und vieles mehr. Wie geht ihr damit um, wenn ihr dann entscheidet, ja, ich gehe in die Sendung oder vielleicht nein, ich gehe nicht in die Sendung, weil es nicht passt? Gibt es diese Entscheidungen? Ja, oder?
Ja gut, es muss natürlich immer passen, das ist ganz klar. Ich meine, ich war auch damals bei Wetten, dass, weil ich also Exklusivkünstler beim ZDF war, mit meiner eigenen Fernsehshow. Und deswegen war ich natürlich auch zu Gast auf der Couch bei Thomas Gottschalk. Ich habe ja damals auch da nicht performt, keinen Titel performt, weil der deutsche Schlager fand ja bei Wetten, dass nicht statt.
Ach echt? Das war so streng vorgegeben.
Also das war schon eher dann, wenn es deutsch gesungen war, kann ich mich gut dran erinnern, das war Sarah Connor oder so. Also mit irgendwelchen, aber Schlager fand
das. Das wollte man nicht.
Also das war ein Tabu, da gab es keinen Schlager bei Wetten, dass. Und deswegen kamen natürlich auch Leute, die jetzt aus dem Schlager kamen, kamen eigentlich da gar nicht rein in die Sendung.
Ja,
ne?
Ja.
Und dadurch, dass ich eben, wie gesagt, exklusiv damals beim ZDF war, ja, hatte ich auch die Gelegenheit, eben auf der Couch zu sitzen bei Thomas Gottschalk.
Tolles Erlebnis.
Mhm. Und wir kannten uns vorher schon lange und danach, nach dieser Sendung, die war wirklich legendär, muss ich sagen, weil Dinge passiert sind, die vorher nicht so zu erwarten waren. Und Thomas hat mich dafür hinterher wirklich in den Himmel gehoben und hat gesagt, du, das war jetzt das Genialste, was es überhaupt in dieser Sendung jetzt gegeben hat. Das war einfach grandios. Ne? Und deswegen, wir waren lange Zeit dann, ja, einfach, kann man sagen, fast befreundet.
Ja. Ja, und genau solche Formate haben ja auch Deutsche oder nicht nur Deutsche, sondern wirklich in der ganzen deutschsprachigen Region Fernsehgeschichte geschrieben und auch geprägt, weil so etwas gibt es ja gar nicht mehr. Und eben auch die letzte Folge von Wetten, dass hat man ja gesehen. Ja, seitdem kam nichts mehr nach, außer selbstverständlich eben die Erinnerungen an diese großartige Show. Und das mit den Spice Girls, das Bild haben wir natürlich alle vor Augen, wie die auf der Couch saßen. Und mit dir zusammen, also das, glaube ich, vergisst kein Mensch. Das war ja einmalig.
Das war natürlich also wirklich eine Riesengaudi, weil die Wette, die quasi ich dann einlösen musste, die sie sich ausgedacht hatten, die war schon wirklich also sehr, sehr witzig. Und man kann das, glaube ich, sogar auf YouTube immer noch irgendwie aufrufen und sich das anschauen. Das war ja einfach legendär. Und es hat mich natürlich auch nochmals irgendwo quasi in diesen Bekanntheits-Olymp gehoben.
Absolut.
Das heißt, wo ich plötzlich ja auf einem ganz anderen, wo ich plötzlich ganz woanders aufgetaucht bin, ja. Und das hat mir natürlich auch immer wieder die Möglichkeit gegeben, ein neues Publikum zu generieren und sich dann da irgendwie so ein bisschen auszubreiten.
Genau, weil man hat die Zielgruppe natürlich auf einem anderen Feld wiedergefunden.
Ja, ja.
Wie du gesagt hast, nicht im Schlager- oder volkstümlichen Umfeld, sondern im Entertainment-Bereich.
Ja, genau.
Apropos Entertainment, mein lieber Patrick, jetzt haben wir so viel schon erzählt und erfahren über die Welt der Musik, des Showbusiness. Jetzt kommen wir zu unserem schnellen Medien-Martini-Frage-Antwort-Spiel.
Mhm.
Ja, da trinken wir erst nochmal ein, würde ich sagen. Das macht die Zunge locker.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Ja, kann man wohl sagen. Der ist ganz schön stark, du.
Das ist ja auch immer so ein bisschen mein Trick bei meinen Gästen. Ich mache immer ein bis zwei CL obendrauf. Tipp des Tages, nein, natürlich nicht. Also, mein lieber Patrick, und zwar schnelle Martini, Medien-Martini-Fragerunde. Du darfst sagen ja, nein oder sagst einfach, welche Antwort du lieber hast oder für dich spricht. Und zwar, wir legen los. Live-Auftritt im TV oder Konzertmoment?
Beides.
Wenn du dich entscheiden müsstest?
Ach so, gibt's nur eins.
Es gibt immer nur eins. Jetzt, ich weiß, wir sind ja Waage vom Sternzeichen, aber wir müssen uns jetzt entscheiden.
Wir haben ja gerade vorhin gesagt, es ist ja beides wichtig.
Genau.
Aber wenn es dann darum geht, um die Entscheidung, würde ich sagen, ich bin ein absoluter Live-Künstler.
So hätte ich dich eingeschätzt. Madonna oder Helene Fischer? Fies, oder? Die sind richtig fies, die Fragen.
Naja gut, Madonna kenne ich nicht persönlich, Helene von Anfang an. Und wir sind heute noch immer gut in Kontakt und naja, ich würde mal sagen, ich bleibe mal im Land, Helene.
Bleibst bei Helene. Ja. Print oder digital? In der Nutzung. Bist du eher ein Printleser, Zeitung oder digital?
Ja, immer noch, also eher altmodisch, muss ich sagen, ja. Ja, also eher Print.
Print. Mhm. Bühne oder Studio? Im Sinne von Bühneaufzeichnung oder Studioaufzeichnung, Musik oder Moderation?
Da, ja, das ist wieder schwierig. Also, da bin ich eher Bühne, ja.
Mhm. Dann, jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher. Sommer oder Winter?
Sommer, auf jeden
Fall. Ja, oder?
Ja.
Und jetzt meine absolute Lieblingsfrage. Das wollte ich dich schon oft fragen. Dschungelcamp oder Promi Big Brother? Wir reden von einer Teilnahme,
das ist
nicht
gemein.
Zuschauen.
Also, ja, das ist ja ganz gemein. Also, keines von würde ich sagen.
Gibt es ein anderes Format?
Ich habe jetzt gerade überlegt,
Shopping
weil ich
Queen
muss
vielleicht.
Mich ja dann,
also eigentlich
muss
ich mich
ja für
entscheiden.
Genau. Jetzt. Aber du, das sind so Dinge, wo ich ehrlich sagen muss, also da bin ich vollkommen raus. Da bin ich Gott sei Dank drüber weg. Das muss ich nicht haben.
Wir dürfen dich ja zum Glück noch in ganz vielen anderen Sendungen begrüßen und bewundern. Und apropos Sendung, mein lieber Patrick, wenn es jetzt nicht das Dschungelcamp wird und auch nicht Promi Big Brother, du hattest ja sehr, sehr viele Sendungen im deutschen Fernsehen, vor allem auch natürlich im ZDF. Ein kleiner Auszug davon ist die Patrick Lindner Show, Musikantendampfer, So ein Tag mit guten Freunden, Winterzauber, endlich wieder Weihnachten. Dann haben wir auch zum Beispiel Weihnachten auf Gut Eiderbichl, meine Schlagerwelt oder selbstverständlich auch den Silvesterstadel vom Musikantenstadel. Und viele, viele, viele mehr. Wenn du daran zurückdenkst, gibt es da ein Format, wo du sagst, Mensch, wenn ich das heute nochmal moderieren dürfte, das wäre ein Erfolg.
Ja gut, Also ich muss sagen, ich war immer sehr glücklich, eben auch mit meiner eigenen Fernsehshow. Patrick Lindner Show war für mich natürlich schon eine große Auszeichnung. Und dann eben mit Leuten zu arbeiten und wirklich eng zu arbeiten, mit großen Namen wie Harald Junke oder Hildegard Knef oder natürlich all die Kolleginnen, mit denen ich heute noch so gut befreundet bin, wie Irene Scheer oder Mary Rose, Angelika Milster, diese großartigen Stars zu erleben, mit denen zu arbeiten, Vicky Leandros, mit der ich auch eben im Duett gesungen habe und. Das waren so schöne, tolle Sachen. Damals natürlich mit großer Showtreppe noch, mit Orchester,
geliebt,
mit Ballett, mit dem ganzen Drumherum, was damals so eine Fernsehshow eben auch ausmachte. Und da denke ich mir oft, ja, da habe ich mir in den letzten Jahren immer mal wieder gedacht, es wäre schon schön, sowas nochmal zu machen. Aber auch da hat sich natürlich die Zeit verändert. Heute hat man eben keine Showtreppe mehr. Man hat viele Dinge, die man damals so hatte. Heute passiert vieles mit Technik, mit Licht, mit ganz anderen Dingen. Was ja auch toll ist.
Was also, toll ist, absolut. Jetzt
bei der Silvestershow beim Florian gesehen,
ja,
wo ich zu Gast sein durfte. Also es war wirklich genial. Wie das hernach dann im Fernsehen rüberkam.
Es ist eine absolute Fernsehproduktion.
Also
ja.
Das muss ich sagen. Mhm. Und deswegen, also ja, aber so in die heutige Zeit gehoben, würde es mir immer noch Spaß machen, ein Gastgeber zu sein. Also eben irgendwie Gäste zu haben, eine Show zu präsentieren. Das würde mir heute noch Spaß machen.
Also ich wäre dafür, wenn man die Patrick-Lindner-Show wieder zurückholt, weil letztendlich bist du ja der Namensgeber von all diesen anderen Sendungsformaten. Es gibt jetzt die Giovanni Zarella Show, es gibt die Helene Fischer Show, aber ganz am Anfang gab es die Patrick Lindner Show.
Naja gut, also ich meine, das ist natürlich klar,
das muss man sich
dass
mal, ne,
der Host oder der Gastgeber dann immer, dass man quasi dann, dass das den eigenen Namen trägt, das ist ganz logisch. Ja, ich meine, es war natürlich auch von der Zuschauerzahl damals noch ganz anders. Ich kann mich erinnern, das war ja mein allererstes Mal, dass ich eine eigene Sache präsentieren durfte. Da kam das ZDF zu mir und sagte, wir hätten hier eine Sendestunde, wollen Sie die machen? Dann alle drumherum, die um mich rumherum waren, die sagten, na, das musst du machen unbedingt. Weil ich habe mir dann als allererstes gedacht, na, das kann ich nicht.
Ja, ja.
Und das traue ich mich auch gar nicht. Und alle haben zu mir gesagt, das musst du machen, das ist ja die Chance überhaupt. Naja, und dann war das noch im Vorabendprogramm zwischen 19 und 20 Uhr. Es war geteilt noch in der Mitte durch eine Werbepause. Und da muss man sich vorstellen, ich hatte in der ersten Halbzeit 9 Millionen und in der zweiten Halbzeit 11 Millionen
wow.
Zuschauer.
Und
daran kann man erkennen, wie das damals noch irgendwie war.
Ja.
Das ZDF sagte dann zu mir danach, ja, das war schon ganz in Ordnung. Ja.
Unglaublich.
Aber du warst über Nacht bei einem absoluten Millionenpublikum dann bekannt.
Mhm.
Ne? Und das war genial.
Ab, ne?
Damals
so
war es aber so, dass also Wetten, dass noch knapp 30 Millionen geholt.
Wahnsinn.
Ne?
Also,
oder noch mehr.
Wow.
Also die, um diese Dimensionen mal zu sehen. Und wenn eine Fernsehshow heute 5 Millionen erreicht, dann ist das gigantisch.
Genau, dann ist das der absolute Vorreiter.
Ja, ja. Und ja, und für mich war das damals halt wirklich noch so die Zeit, wo du einen Wahnsinnseinstieg bekamst. Danach, nach dieser Zeit, kamen dann eben auch die Fernsehshows nicht mehr im Vorabend für mich, sondern dann im Hauptprogramm.
Mhm.
Primetime um 7:45.
Das ist dann sowieso der Ritter, der Königsschlag.
Das war natürlich super dann. So habe ich mich dann nach oben arbeiten können. Und ja, das hat mir dann quasi den berühmten Ruhm und Erfolg gebracht. Dann.
Hattest du da auch viel Mitspracherecht? Durftest du selber auch entscheiden, welche Künstlerinnen und Künstler auftreten oder welche Songs performt werden?
Gut, man hat natürlich immer irgendwie im Vorfeld gewisse Wünsche äußern dürfen, klar. Die Redaktion hat im Endeffekt dann entschieden, wie die Show ablaufen soll, wer eingeladen wird und, und. Ich glaube, das ist auch bis heute so in den großen Shows. Aber wie gesagt, natürlich hat man sich vorher darüber unterhalten, dass man das oder das gerne hätte. Ne? Aber so ein richtiges Mitspracherecht, dass man gesagt hat, ich will das so, ne? Das hat es auch damals nicht gegeben. Also da wurde schon gemeinsam ausgesucht. Ja.
Das hast du politisch korrekt jetzt ausgedrückt.
Nein, und dazu muss ich sagen, ich habe immer wahnsinnig tolle Leute um mich gehabt und auch wirkliche Profis, die schon ganz genau wussten, wie die Sache zu besetzen
Absolut.
Ist und was dann auch natürlich draußen fürs Publikum ja. auch was bringt oder auch für die Einschaltquote was bringt.
Mhm. Um ja. dich, die Marke natürlich auch weiterhin zu entwickeln.
Ja,
und
natürlich.
In meinen Augen, ich sag's gerne nochmal, bist du der absolute Vorreiter, denn die Patrick Lindner Show mit deinem Namen, mit deinen Songs ist das, was heute eben auch viele von anderen Sendungen kennen. Und das finde ich großartig, was damals wirklich so, so erfolgreich lief. Und apropos erfolgreich, seit 2024 bist du ja auch stolzer Träger des Bayerischen Verdienstordens. Wie geht man eigentlich denn damit um, wenn man auf einmal so eine Ehrung oder eine Einladung dazu bekommt mit der Mitteilung, es wurde entschieden, man bekommt den Bayerischen Verdienstorden?
Ja, das ist natürlich schon eine große Ehre. Für mich als Münchner und als Bayer ist es natürlich toll. Also ich weiß nur ganz genau, als der Brief kam und die Einladung vom bayerischen Ministerpräsidenten.
Der kommt noch per Post, der Brief, hoffe
ja, ja.
ich. Nicht per
ja,
E-Mail.
Nee, der kommt ganz, ganz offiziell mit der Post. Und ja, das hat mich schon wahnsinnig beeindruckt, muss ich sagen. Also da habe ich mich echt gefreut. Und dann denkst du dir, wow, dass du jetzt so eine Ehrung erfährst, das ist schon, ja, das ist, das macht schon
einen. Das macht mit einem, einem. Ja,
ja,
das
ja,
glaube ich.
Das ist schon wirklich toll. Und ja, und dann die Ehrung selbst und wirklich der Tag, bis es dann soweit war, das war spannend. Also im Antiquarium, in der Residenz dann, quasi das überreicht zu bekommen vom bayerischen Ministerpräsidenten, das war schon toll.
Und hält er dann auch eine kleine Laudatie? Gibt es dann, oder wird die vorgeschrieben? Gibt es einen Fragebogen, den man ausfüllen muss? Oder wie werden da
Nein,
die Worte gewählt?
Das ist ganz klar, dass man natürlich dann, glaube ich, sich dann einige Punkte raussucht. Auch was die Medien geschrieben haben, was man aus Wikipedia liest oder wie auch immer. Ich weiß bloß, dass der Stefan, mittlerweile bin ich ja quasi da auch so ein bisschen in diese ganze Geschichte da ein bisschen eingeführt, was jetzt das Ministerium betrifft und auch eben einige Menschen. Der Stefan hat damals die Laudatio gelesen und das war so perfekt gemacht, dass ich da saß und dachte mir, meine Güte, ist das toll. Also das hat er auch so toll gemacht. Das macht natürlich jetzt nicht Herr Söder persönlich, sondern da gibt es jemanden,
ja.
der das dann quasi anspricht, das Ganze im Saal. Und ja, das war einfach super. Und wie gesagt, dann wirst du ja eingeladen zu wirklich wichtigen Dingen, die so in Bayern passieren. Auch in dem Jahr dann gleich eben zur Premiere in Bayreuth und.
Mhm.
Also das war schon schön. Ich hatte auch das große Glück oder ja, das große Vergnügen, eben auch für die First Lady, für die Karin Baumüller-Söder zum 50. Geburtstag.
Das ist ja toll. Ui.
Und, ja, und das hat mich so ein bisschen auch hinter die Kulissen geführt, was jetzt ja Familie Söder betrifft.
Ja,
und,
wo man ja öffentlich nicht so viel mitbekommt. Aber natürlich, wenn du beim 50. Geburtstag
das
so nah
hat
mit dem
auch
Auftritt
dazu
dabei
geführt,
bist.
Dass ich also, dass wir mit Karin also ja mittlerweile sehr gut bekannt sind und ja, dass da eine kleine Freundschaft draus entstanden ist auch, ja. Mhm.
Was der Verdienstorden alles so mit sich bringt.
Ja.
Zu Recht.
Unglaublich.
Lieber Patrick, die Zeit rennt. Ich habe noch so viele Fragen, wie du hier siehst,
ja,
aber
Wahnsinn.
Wir haben einfach ja, alle Themen besprochen und von dem einen ins andere. So ist das eben im Podcast.
Sag's nur. Ich habe zu viel geredet.
Nein, auf gar keinen Fall. Die Zeit ist einfach immer zu kurz. Aber ich habe noch ein Thema, das möchte ich auf diesem Weg unbedingt noch ansprechen, da ich es auch persönlich sehr, sehr wichtig finde. Mhm. Und zwar ist das dein Herzensprojekt, mhm, deins und eben auch von deinem Mann, von Peter, die Patrick-Lindner-Stiftung. Mhm. Eine Stiftung, die queere Jugend dazu ermuntert, zu sich zu stehen, zum Coming-out zu stehen oder auch eben den richtigen Weg damit einzuschlagen. Vielleicht kannst du noch dazu etwas kurz auf den Weg geben, wie du auf die Patrick-Lindner-Stiftung kamst, mhm, beziehungsweise wie sich das über die Jahre hinweg jetzt auch entwickelt hat. Mhm. Genau.
Ja, also gegründet ist sie jetzt seit 13 Jahren.
Mhm.
Und sie ist der Münchner Regenbogen-Stiftung angeschlossen.
Mhm.
Und kümmert sich um Jugendliche, um junge Menschen, die also quasi auf dem Weg ins Leben sind und sich selber irgendwo jetzt insofern entdecken. Es geht natürlich dann auch um die Findung der Sexualität. Es hat mich damals wahnsinnig erschreckt, so vor 13 Jahren noch, wo ich erfahren habe, dass es immer noch so viele Suizidfälle in dem Bereich gibt, junge Menschen, die sich das Leben nehmen, weil sie nicht damit fertig werden oder dass man irgendwie nicht den Anschluss findet oder dass man alleine gelassen wird. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, das gibt's nicht. Dass in unserer heutigen Zeit sowas noch passieren muss.
Unvorstellbar.
Das hat mich echt schockiert. Und das war quasi dann auch der Auslöser, dass ich diese Stiftung gegründet habe, wo ich mir dachte, Peter und ich, wir sind ein Jahrgang, 60. Und damals zu dieser Zeit gab es sowas überhaupt noch nicht, dass es irgendwelche Anlaufstellen gab,
mhm,
dass man irgendjemanden mal aufsuchen konnte, dass man mal irgendwelche Fragen stellen konnte. Und das finde ich heute so wichtig und so toll, dass es da Stellen gibt, wo man wirklich...
Großartig.
Ja, wo man eben irgendwie sich einfinden kann.
Ja.
Wo man nicht allein gelassen wird. Ne? Diversity ist so ein Thema, wo wir also auch mit der Stiftung unglaublich viel unterstützen konnten. Die haben ein ganz tolles Aufklärungsprojekt für Schulen entwickelt,
mhm,
das mich also auch von Anfang an begeistert hat. Und für mich ist es immer wichtig, dass man sagt, okay, das ist natürlich kein einfaches Thema. Es geht hier nicht um Kinder oder um Tiere,
mhm,
sondern es geht eben um Homosexualität, um LGBTQ und was da noch alles hinten dran
hängt. Und noch, ich weiß es, genau, ja, also, aber viel, genau.
Das sind natürlich schon so Themen, die nicht unbedingt bei jedem jetzt so ganz frei ankommen oder dass man da also irgendwie gleich offene Türen einrennt. Und trotzdem habe ich mich dazu bewegt gefühlt, eben genau dieses Thema anzugreifen, weil es eben uns selber auch anging. Und ja, mittlerweile in all diesen Jahren haben wir sehr, sehr viel erreicht. Gott sei Dank auch durch viele Leute, die uns unterstützt haben. Auch jetzt, gerade jetzt das letzte Weihnachten wieder durch Pink Christmas, wo also ganz viel Geld auch gespendet wurde.
Großartige
für die Stiftung Aktion. Durch Robert und Markus Meyer-Kares, die also da unheimlich viel tun auch. Ja, und eben, wie gesagt, dieses Aufklärungsprojekt in den Schulen, das hat mich wahnsinnig begeistert. Und das ist so wichtig, dass man eben über dieses Thema einfach mal nur spricht. Ja, und das hat uns unheimlich weitergeholfen.
Und ein Projekt, was hoffentlich noch viele, viele Jahre genauso aufrechterhalten werden kann, denn es ist wichtig, dass es das gibt. Und ich glaube auch aus eigener Erfahrung, wie du sagst, wenn man zurückdenkt an die Pubertät und egal, ob man in der Großstadt oder vielleicht auch ländlich aufwächst, da vielleicht sogar noch mehr, ist es eben ja schön zu wissen, es gibt diese Anlaufstellen und es gibt diese Hilfe, die man sich ja jederzeit in Anspruch nehmen kann.
Mhm.
Und daher ein ganz, ganz großes Kompliment und ja, Glückwunsch zu dieser tollen Stiftung, zu dieser tollen und wichtigen Arbeit, lieber Patrick.
Ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, Tom, dass junge Menschen sich heute nicht mehr verstecken müssen, dass man wirklich ein Selbstwertgefühl aufbauen kann, was ja eigentlich fürs ganze Leben dann später ganz, ganz wichtig ist. Und Gott sei Dank sehen wir das heute mehr und mehr, dass junge Menschen ganz frei auch damit umgehen. Und das ist das Befreiende und das Schöne. Ja, obwohl die Zeiten sich wieder so ein bisschen verändert haben, nicht unbedingt ins Positive gehend. Aber da sind wir immer dabei zu sagen, nee. Und gerade jetzt müssen wir umso mehr irgendwie dagegenhalten und auch dafür kämpfen.
Absolut. Und genau so lasse ich das jetzt stehen, mein Lieber. Mehr Infos gibt es natürlich im Netz auf der Patrick-Lindner-Stiftung, genau. Wenn man sich darüber informieren möchte, ja. Jederzeit. Und lieber Patrick, an dieser Stelle, wir haben geschüttelt, wir haben gerührt im Medienmartini, ja. Was geht? Und ich sage ein riesengroßes Dankeschön an dieser Stelle, dass du heute da warst, für dieses ehrliche Gespräch, für diesen wunderbaren Rundgang in deinem Leben, in deiner Karriere. Und ich drücke ganz fest die Daumen und wir sind davon alle überzeugt, dass es weitergeht auf die nächsten Minimum nochmal 40 Jahre, würde ich sagen. Lieber Patrick,
ja.
Vielen, vielen Dank
für dein Kommen. Ich danke dir nochmal für die Einladung. Danke fürs Gespräch und ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Alles Gute. Prost. Cheers. Dankeschön.
Prost.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode von Medien Martini gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder YouTube. Und hinterlasse eine gute Bewertung.